Das Wesentliche ist, glaube ich, dass das Thema Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln wirklich integraler Bestandteil der kompletten Unternehmensstrategie ist. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist das Thema Transparenz. Überhaupt erstmal zu wissen, wer ist das denn, der unter unserem, also wir haben ja eine Geschäftsbeziehung mit einem Endlieferanten. Ja, mit dem haben wir einen Vertrag und können dem da auch Sachen reinschreiben natürlich. Aber wie viele Leute dann da drunter hängen wieder und wie viele Zulieferer dann in der tieferen Lieferkette sind, das ist die Riesenherausforderung.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Professor Dr. Tobias Wollermann war bei uns, bei der Otto Group, verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit. Ein komplexes Thema und so haben wir in der Diskussion auch viele Facetten aufgegriffen und in der Tiefe diskutiert. Wir konnten das ein oder andere Vorurteil ausräumen und wir haben den Blick nach vorne gewagt. Kurz, mittel- und langfristig. Sehr langfristig. Ein super spannendes Gespräch mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Aus der Ferne zugeschaltet, aus dem schönen Hamburg sicherlich, ist Professor Dr. Tobias Wollermann bei der Otto Group verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit. Hallo Tobias.
Hallo Kai, schön bei euch zu sein. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Also habe ich es zum einen richtig gesagt, verantwortlich bei der Otto Group für das Thema Nachhaltigkeit. Du hast einen super tollen Titel, auf den wir gleich dann auch noch eingehen. Und zum Zweiten aus Hamburg, oder?
Aus Hamburg, komplett richtig. Ich sitze hier gerade in Hamburg bei uns in der Konzernzentrale und bin in der Otto-Gruppe für den gesamten Konzern für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich.
Ja, das ist ja immer wichtig dazu zu sagen, Konzern. Viele haben ja bei Otto erstmal den Otto.de hier im Blick, den Otto-Shop, der ja auch einer der größten Online-Shops in Deutschland ist. Aber ihr macht natürlich noch viel, 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 viel mehr, wie ich hier dann auch weiß von eurer Tür, wo die ganzen Logos da hier im Eingangsbereich ja dann auch angebracht. Es ist ein unglaubliches Konglomerat von tollen Marken. Und für alle bist du verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit.
Genau, für den gesamten Konzern, für die ganzen Marken, für die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, die wir haben. Können wir nachher noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Für die gesamte Nachhaltigkeit für den Konzern bin ich verantwortlich, ja.
Bevor wir aber über die spannenden Themen sprechen, für die du verantwortlich bist, zu dir. Du hast einen tollen Werdegang von Physik über Musik bis hin zum E-Commerce. Vielleicht ein paar Sätze zu dir, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, bevor wir jetzt in Medias Res gehen.
Ja, ich habe tatsächlich diese beiden Fächer studiert und bin dann an der Hochschule erstmal geblieben, an der Forschungsstelle für Musik und Medientechnologie. Und danach habe ich in Mannheim die Pop-Akademie aufgebaut. Das ist die erste Hochschule, wo man richtig wie an der Musikhochschule als eigenständige Hochschule Popmusik studieren kann und habe dort den künstlerischen Studiengang, war für den verantwortlicher Studiengangsleiter, Studiengangsmanager und darüber bin ich dann zur Otto Group gekommen, auch über das Thema Kultur und Musik, weil ich für die Otto Group ein großes, ja, super großes soziales, kulturelles Engagement für Kinder und Jugendliche aufgebaut habe. Das nennt sich Young Classics. Und das habe ich quasi 10 Jahre lang und noch ein bisschen länger aufgegleist und bin dann 2020 zum 1.3. in den Konzern gewechselt, um für das Thema Nachhaltigkeit hier verantwortlich zu sein.
Ja, und gleich hier nach ganz oben hin gewechselt. Du berichtest, glaube ich, direkt an Herrn Birken.
Genau, ich bin an Alexander Birken, dem CEO der Otto-Gruppe, direkt aufgehangen und habe auch einen sehr engen Draht zu Michael Otto persönlich, der auch immer sehr als Aufsichtsratsvorsitzender an den Themen interessiert ist. Regelmäßige Routinen mit ihm, mit unterschiedlichen Themen, wo wir Deep Dives machen, eintauchen, ihn mitnehmen natürlich und ja. Aber ich hänge offiziell direkt an Alexander Birken und berichte an den CEO.
Ja, also Vice President Corporate Responsibility, das ist, glaube ich, dein offizieller Titel. Das klingt also nicht nur wichtig, das ist wichtig, ist auch für die Otto Group wichtig. Womit beschäftigst du dich denn so den lieben langen Tag, so in a nutshell?
Also ich bin natürlich in der Rolle für die Gesamtstrategie der Otto-Gruppe verantwortlich. Ich habe hier, wie du schon sagtest, einen Bereich, der direkt an Alexander Birken am Konzernvorstand, am CEO angedockt ist, mit ungefähr 40 Kolleginnen und Kollegen, für die ich auch verantwortlich bin. Und was wir tun, ist quasi das gesamte Thema im Konzern steuern, die Strategie sozusagen zu verantworten, die wir als Otto-Gruppe fahren, wo wir uns hinentwickeln. Dann bin ich natürlich zum Vorstand und zum Gesellschafter die Schnittstelle. Wir haben verschiedene Gremien, die organisiert und durchgesteuert werden. Ein Nachhaltigkeitsboard, also ein CR-Board bei uns. Wir haben ja ganz viele Konzerngesellschaften. Da bin ich auch Bindeglied zu den Geschäftsführungen dieser ganzen Konzerngesellschaften. Aber wie heute hier zum Beispiel auch dann das Gesicht nach außen zum Thema Nachhaltigkeit für die Otto-Gruppe. In politischen Ämtern aktiv zum Teil. Ich habe noch ein paar Ehrenämter über den Job, den ich hier in der Otto-Gruppe mache. Beispielsweise in der Außenhandelsvereinigung bin ich der Präsident. Ich saß viele Jahre im Steuerungskreis des Textilbündnisses mit drin. Im Unternehmens- oder Wirtschaftsbeirat bei Baum e.V. bin ich drin. Das ist ein Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften und. Und der Tag ist sehr vielfältig. Man kann das gar nicht so ganz genau auf den Punkt bringen, was ich nun so die ganze Zeit mache. Aber letztendlich geht es ja darum, für das Thema und insbesondere auch für die ganzen tollen Kolleginnen und Kollegen, die ich hier habe, den Boden zu bereiten, dass sie sich entfalten können und das Thema vorantreiben können. Und das macht wahnsinnig viel Spaß hier in dem Konzern.
Ja, und ich durfte dich ja auch erleben. Du hast ja auch, warst ja auch das Gesicht hier für eure Bemühungen bei unserem ECC-Forum Digital letztes Jahr. Da habe ich gesagt, den Tobias, den muss ich unbedingt hier an die Handelbar dann auch kriegen. Hat er erfreulicherweise auch geklappt. Du hast referiert, kurz nachdem hier auch an der Handelbar die Dr. Daniela Büchel hier von der Rewe Group zu Gast war, die ja so berichtet hat, wie bei Rewe so die Nachhaltigkeit definiert. Nachhaltigkeit ist ja so ein großer Begriff und du hattest ja auch sehr schön den dann auch runtergebrochen auf Säulen, auf Aktivitätsfelder. Wie definiert ihr denn bei Otto Nachhaltigkeit für diejenigen, die deinem Vortrag damals nicht folgen konnten?
Das ist eine gute Frage. Das Thema ist bei uns auch insbesondere, wir sind ja ein Familienunternehmen mit Herrn Professor Dr. Michael Otto und Benjamin Otto an der Spitze sozusagen als Gesellschafter. Und die haben uns einen eindeutigen Auftrag gegeben, nämlich eine Shareholder-Vision, Responsible Commerce that Inspires. Und das steht erstmal so ganz über der gesamten Otto-Gruppe natürlich drüber. Und dann haben wir auch einen Otto-Group-Path, ist quasi wie so eine Art Mission, wo das Thema Nachhaltigkeit auch komplett in allen drei Säulen, die wir da haben, also Anspruch, Haltung und unser konkreter Weg natürlich verankert ist. Und da steht auch dann ganz deutlich drin, wir übernehmen soziale und ökologische Verantwortung mit klaren und ambitionierten Zielen. Und jetzt ist ja die Frage, wie kommt man denn an die Ziele und an die Themenfelder? Und da ist die große Basis eine Wesentlichkeitsanalyse, die wir gemacht haben und auch regelmäßig weitermachen, wo wir uns wirklich den ganzen Konzern anschauen und gucken, wo haben wir an welchen Themen, mit welchen Themen die größten Hebel. Und da sind 7 Säulen sozusagen haben sich dort ergeben. Das ist einmal natürlich, wie bei allen Konzernen, das Riesenthema Klima. Dann haben wir bei uns das ganze Thema Materialien, also von Textilmaterialien, Einsatz nachhaltiger Baumwolle. Wir sind ja Europas größter Online-Möbelhändler mit Otto, das weiß immer keiner. Und da spielt natürlich das Thema Holz, ja, holzzertifiziertes Holz zu benutzen in unseren Produkten eine Riesenrolle. Oder unter dem Titel Materials verbirgt sich auch noch das ganze Thema Verpackungen beispielsweise. Ja, das ist ja das Erste, was unser Kunde in der Hand hält, ist eine Verpackung von uns. Ja, wie gestalten wir die nachhaltig? Dann gibt es das ganze Thema Lieferkette, sowohl ökologische und soziale Verbesserungen dort zu erzeugen. Dann haben wir das große Thema Kreislaufwirtschaft, in zirkuläre Geschäftsmodelle zu gehen, das Thema Kreislaufwirtschaft zu verankern, voranzutreiben. Und dann haben wir aber auch den Blick Richtung die eigenen Mitarbeiter. Wie befähigen wir unsere eigenen Mitarbeitenden einmal zu wissen, was wir in puncto Nachhaltigkeit tun, aber auch selbst ihr Handeln danach auszurichten. Und das Gleiche nochmal, das Wichtigste eigentlich für uns sind natürlich unsere Kundinnen und Kunden. Und auch da geht es dann zum Beispiel um das Thema Produktauslobung. Ja, wie zeigen wir in unseren Webshops, welches Produkt aus was für Gründen vielleicht nachhaltiger ist als ein anderes. Und als letztes Themenfeld, das ist das 7., dann kommt noch das große Feld digitale Verantwortung dazu.
Wow, ja, das ist tatsächlich komplex. Das zeigt eben, wie komplex das Thema Nachhaltigkeit ist. Wenn man es dann runterbricht jetzt wieder auf einzelne Themenfelder, bleiben wir mal bei Fashion. Da haben wir ja auch oft Komponenten, die doch auch unheimlich schwer sind, auch in der Kontrolle. Denken wir an die Produktion in Fernost. Habe ja schon seit vielen Jahren immer mal wieder mit jemand bei euch aus dem Konzern, weil er ja eben nicht erst seit gestern ja das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus hier darüber gesprochen, wie schwer da Kontrollen dann auch vor Ort sind. Ist es überhaupt möglich, da wirklich eine Nachhaltigkeit, wirklich die komplette Wertschöpfungskette hindurch dann auch zu kontrollieren? Oder muss man nicht immer damit leben, dass dann doch am Ende vor Ort in diesen Ländern, in denen dann produziert wird, ja aus Kostengründen häufig, dass da der Zugriff dann doch eingeschränkt ist?
Also das Wesentliche ist, glaube ich, dass das Thema Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln wirklich integraler Bestandteil der kompletten Unternehmensstrategie ist. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist das Thema Transparenz. Überhaupt erstmal zu wissen, wer ist das denn, der unter unserem, also wir haben ja eine Geschäftsbeziehung mit einem Endlieferanten. Ja, mit dem haben wir einen Vertrag und können dem da auch Sachen reinschreiben natürlich. Aber wie viele Leute dann da drunter hängen wieder und wie viele Zulieferer dann in der tieferen Lieferkette sind, das ist die Riesenherausforderung. Und ich habe immer ein schönes Beispiel an einem Kühlschrank, den wir zum Beispiel herstellen. Da hängen über 50 Sub-Unternehmerinnen und Unternehmer drunter. Ja, und die erstmal aufzudecken und zu gucken, wer ist das denn? Weil nur wenn ich weiß, wer das ist, kann ich ja dann gucken, dass ich Daten bekomme. Wie kann ich dort Prozesse verbessern? Deswegen haben wir auch das Thema Transparenz als eine eigene Kennzahl sozusagen, die wir erheben, wie viele Geschäftspartner wir im Jahr immer neu aufdecken in dieser ganzen Kette. Und ja, wir haben schon seit vielen Jahren ein Sozialprogramm für faire Arbeitsbedingungen in den Lieferketten drin. Wir haben uns bei dem Thema Chemikalien schon sehr lange engagiert. Ja, beim Färben, Waschen und Bedrucken setzt du Chemikalien ein. Wie man das verringert einsetzen kann. Da haben wir ein Capacity Building Program gemacht mit entsprechenden Richtlinien und Unterstützungsmaterialien für die Firmen. Und so gibt es viele Themen, wie man ganz konkret dann auch in den Ländern was bewirken kann. Ne? Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man die Prozesse dahinter sicherstellt, dass wenn irgendwas aufpoppt oder wenn es Beschwerden gibt oder irgendwas, dass man sofort handeln kann und der Prozess sichergestellt ist, dass man diese Beschwerden abstellen kann sofort natürlich.
Wie blickst du auf das Thema Onlinehandel drauf, wo ich ja auch das Thema Transparenz sich vielleicht noch mal stärker stellt jetzt als beim stationären Handel, jetzt aus einer Kundensicht, aus einer Endkundensicht, wo ich mir ja selber ein Bild davon, zumindest von dem, wie es vorne aussieht, dann machen kann. Wir hatten ja auch mit Unterstützung von euch im Übrigen vor einigen Jahren ja so eine Metastudie gemacht und uns den Aspekt jetzt rausgegriffen, Umweltfreundlichkeit, da sagt man, wenn man mit dem Konsumenten spricht, das haben wir auch in der Studie rausgefunden, da sagt er per se, Onlinehandel ist weniger nachhaltig oder weniger umweltfreundlich jetzt als stationärer Handel. Das konnten wir ja nicht bestätigen. Also im Gegenteil, wir hatten ja einige Studien, die sogar genau das Gegenteil nahegelegt haben. Viele kamen zu so einem indifferenten Bild, aber das ist ja nur ein Aspekt jetzt von Nachhaltigkeit. Wie blickst du generell drauf? Wir hatten ja noch das Thema Ressourcenverbrauch jetzt mit Verpackungen. Wir haben vielleicht noch das Thema auch mit den Mitarbeitern, das ist ja auch immer die Cap-Dienstleister, Social sind ja auch immer so im Fokus. Wie blickst du auf Onlinehandel generell? Sagst du, Onlinehandel ist ja per se überlegen oder unterlegen jetzt in dem stationären Handel oder hängt es davon ab, wie er ausgestaltet ist?
Ich glaube, es hängt von der Ausgestaltung ab und natürlich, was du schon gesagt hast zu den Studien, die wir ja auch gemeinsam damals in Auftrag gegeben haben, oder das Umweltbundesamt hat auch eine gemacht, die widerlegen ja das Vorurteil, dass Onlinehandel jetzt umweltschädlicher ist als stationärer Handel. Und dadurch, dass man beim Onlinehandel halt den riesen Vorteil hat, dass man die ganzen Lieferungen verdichtet, gebündelt hat, ja, ganz komprimiert lagert und transportiert und die Sendungen dann auch noch, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Hermes gehört ja auch zu uns in den Konzernen, gucken, die liefern in ganz Hamburg seit letztem Jahr komplett emissionsfrei. Und wenn diese Lieferungen dann emissionsfrei laufen, dann habe ich da natürlich eine wesentlich bessere CO2-Bilanz, als wenn ich dann individuell meine Einkaufsfahrten jetzt zu Einkaufszentren in die Stadt oder wo auch immer hin mache. Und ich glaube, dass Retouren per se für den Klimaschutz jetzt kein signifikantes Problem darstellen, da auch die meisten Rücksendungen dann ja doch effektiv über Paketshops auch laufen. Die gibst du im Paketshop ab. Dann kommt einmal ein LKW vorbei, fährt, wenn es gut läuft, auch hier in Hamburg jetzt komplett elektrisch. Und da gleicht die klimaschonende Logistikkette dann auch durch E-Mobilität oder so negative Effekte der Retouren dann absolut aus. Ne?
Ja, ich finde das aus zwei Gründen spannend. Zum einen fällt mir da immer Einstein ein, der gesagt hat, ein Vorurteil ist schwerer zu zerstören als ein Atom, weil dieses Vorurteil begegne ich immer wieder in der Diskussion. Und zum Zweiten, wenn ich da diskutiere und mir das auch selber so nahelege, allein diesen Aspekt jetzt Umwelt, wenn wir es mal darauf reduzieren, da sind ja so viele Unbekannte in der Gleichung. Und das macht das ja so schwierig. Also bei deinem Beispiel gekauft, dass man sagt, durch E-Mobilität kann ich natürlich und Bündelung habe ich positive Effekte. Auf der anderen Seite, wie groß die sind und ob die überhaupt eindringen, hängt natürlich auch davon ab, was ist denn die Alternative für den Kunden? Also geht er da zu Fuß zu seinem Laden oder fährt er mit seinem SUV hier Verbrenner noch alter Schule, die 300 Meter? Also es ist, glaube ich, auch wirklich ein sehr komplexes Thema, muss man fairerweise sagen.
Da werden dann halt Durchschnittswerte genommen, ne? Wie viele Leute, die Zahlen gibt es ja auch alle, wie viele Leute nun mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Stadt fahren, wie viel mit dem Auto, wie viel zu Fuß laufen, mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Und dann werden Querschnittssummen natürlich gebildet und genommen. Aber auch die kamen dann zu dem Ergebnis in mehreren Studien, dass es halt trotzdem umweltfreundlicher ist, sozusagen online einzukaufen.
Schwenken wir mal vielleicht zu den nochmal komplett zu den Konsumentinnen und Konsumenten über, zu diesem schon hinlänglich über Jahrzehnte hinweg thematisierten Attitude-Behavioral Gap. Die Konsumentinnen sagen, ja, Nachhaltigkeit ist mir so wichtig. Und auf der anderen Seite hat ja dann auch der Siegeszug jetzt vor der Pandemie von Primark vielleicht gezeigt, dass der Preis dann doch für viele das ausschlaggebende Kriterium ist. Aktuell sehen wir die Diskussion mit Temu, mit Shein. Wie beurteilt ihr das? Wie stark ist das grundsätzlich verankert? Hier das Thema Nachhaltigkeit beim Konsumenten auch als Kaufargument. Was seht ihr da? Und seht ihr da eine signifikante Entwicklung jetzt in den letzten Jahren der Krisenmodus? Also bei uns sagen vielleicht vorweggenommen 74% der Konsumentin, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, aber der Preis schlägt im Moment doch alles.
Ja, ich glaube, der Preis ist immer noch ein ganz wichtiges Kaufargument. Und deswegen bemühen wir uns auch verstärkt, nachhaltig deklarierte Produkte in allen Preissegmenten jetzt anzubieten, weil wir gerne möchten, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher quasi informiert sind und auch bewusste Kaufentscheidungen dann treffen können. Also Ziel muss ja sein für uns, bei der Größe, die wir auch haben, nachhaltigen Konsum quasi in die breiten Bevölkerungsschichten einfach reinzutragen. So. Und natürlich geht es dann um ethisch qualitative Güter zum guten Preis. Und das unterstützt auch, also wir machen seit vielen Jahren mit dem Wuppertal-Institut immer, mit Professor Wippermann, meine ich, eine Trendstudie zum ethischen Konsum. Und die zeigt deutlich, dass wir einen langfristigen Trend haben, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft steigt. Du hast diesen Attitude-Behavior-Gap angesprochen. Ja, der ist definitiv da. Aber wenn das Bewusstsein immer höher steigt, zieht das Verhalten in gewissen Folgen ja nach. Und wir sehen das ja beispielsweise, vor 10 Jahren hätte man noch nicht das Thema Bio in Supermärkten so gehabt, wie man es jetzt überall drin hat. Ja, bei den Aldis, bei den Lidls, bei den Rewes, überall große Bio-Segmente. Und die sind da. Und das war auch was, wo man vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gesagt hat, so ein Quatsch, das ist so ein Nischenthema für irgendwelche Boutiquen, wo ganz teure Lebensmittel nur sind, die man ausgewählt dann in den Spezialläden kaufen muss, die auch noch komisch riechen dann drin und so weiter und so fort. Du weißt, was ich meine, ja? Und das Thema ist ja auch komplett jetzt sozusagen in der Mitte der Gesellschaft, im Mainstream, sage ich mal, angekommen. Und was die aktuelle Trendstudie, die wir da haben, zeigt, ist, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft weiter steigt, dass die Konsumenten und Konsumentinnen raus aus der Wegwerfgesellschaft wollen in eine Kreislaufwirtschaft. Das spielt ein immer größeres Thema. Dass die Forderungen nach neuen Services und Qualitäten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit im Fokus sind und dass sie aber das Thema gleichzeitig mit Sparen, gerade im Sinne der Krisen, fokussieren möchten gerade so. Das ist das, was aus der Studie rausgekommen ist.
Ja. Und was ja auch durch aktuelle Marktzahlen hier bestätigt wird, auch der Markt Secondhand ist ja inzwischen ein Markt über 15 Milliarden Euro in Deutschland Jahr für Jahr. Also es gibt Hoffnung, dass wir tatsächlich unseren guten Worten auch mal Taten folgen lassen. Was sind denn für dich dann auch so Messgrößen an den KPIs, wie man dann so neudeutsch so schön sagt, wie du auch messen kannst, dass ihr weiterkommt beim Thema Nachhaltigkeit? Ist es dann auf der Produktebene, dass du dir gewisse Anteile von Produkten im Sortiment anschaust und viel, viel mehr wahrscheinlich?
Ja, es sind je nach Themenfeld sehr unterschiedliche Messgrößen, KPIs, wie man so schön sagt. Und wenn wir jetzt beispielsweise auf das Thema Materialien gehen, also wir haben das bei uns so gegliedert, dass wir in der Strategie immer ganz oben ein Transformational Goal haben. Und ich kann jetzt am Beispiel von Materialien einmal erklären. Das große Transformational Goal für uns ist, wir setzen nachhaltige Materialien in all unseren Produkten ein. Ja, das ist ein ganz langfristiges Ziel, was ein irre langer Weg ist, aber das ist der Fixstern, wo wir hinwollen. Und dann gibt es darunter gebrochen sogenannte Core Priorities, nennen wir die. Also wir sind ja auf Englisch, weil wir international tätig sind. Und da ist es beispielsweise eine Core Priority, dass wir bis Ende 25 65% Preferred Fibers, nennen wir das, also bevorzugte Textilfasern, nachhaltige Fasern nutzen möchten und 100% nachhaltige Baumwolle einsetzen. Das 100% Baumwollziel haben wir schon länger erreicht. Und die 65%, es gibt ja neben Baumwolle noch andere recycelbare Fasern und so weiter. Das ist jetzt eine konkrete Core Priority. Oder beispielsweise bei den Möbeln möchten wir bis 2025 100% FSC-zertifizierte Möbelprodukte anbieten. Oder beim Thema Verpackungen 100% nachhaltige Verpackung bis Ende 23. Da sind wir schon angekommen sozusagen. Oder das Thema Katalogpapier spielt immer noch eine Rolle bei uns. Papier ist ja auch großer Holzthema, FSC-zertifiziertes Papier einzusetzen. Das waren jetzt nur mal ein paar KPIs. Die gibt es natürlich bei Klima noch weiter. Und bei Kreislaufwirtschaft haben wir definiert, was sind für uns kreislauffähige Produkte? Was zählt da alles drunter? Das Thema Kreislaufwirtschaft muss man ja irgendwie, das ist ja so groß und vielfältig, das muss man erstmal messbar machen und sich überlegen, was messe ich denn da überhaupt, um zu sagen, dass das eine relevante Größe ist. Oder was ich vorhin gesagt habe, dieses ganze Thema Transparenz in der Lieferkette. Überhaupt zu wissen, wer hängt denn wo drunter und wen haben wir denn aufgedeckt als Sub-Zulieferer.
Wie empfindest du das? Das hört sich ja immer, wenn man dir so zuhört, doch sehr, sehr komplex an und nach viel Aufwand jetzt auch an. Ich hatte Einstein eben schon zitiert, die Vorurteile gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch selbst beim Unternehmen wie euch, die ja auch getrieben durch Professor Michael Otto, ja glaube ich schon seit vielen Jahren das Thema Nachhaltigkeit ja propagiert hat, dass es da auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sagen, naja gut, aber das honoriert der Kunde nicht, dafür gibt er jetzt auch nicht mehr Geld aus. Ist es nicht ein bisschen übertrieben, dass der Tobias da so eine Riesentruppe hat hier mit den 40 Leuten, um das Thema dann auch voranzubringen? Gibt es das noch oder ist es tatsächlich so, dass man sagt, in der Organisation zumindest ist es jetzt so weitestgehend verstanden?
Also ich mache bei uns immer mehr die Erfahrung, dass auch andere Fachbereiche ziehen, sage ich mal, und sagen, Tobias, wir brauchen mal eure Expertise hier, seien es die Finanzkolleginnen und Kollegen oder andere Fachbereiche in den Categories, bei den Produktgruppen sozusagen, weil das Thema eine immer größere Relevanz bekommt. Und du hast recht, durch die Historie, die wir haben, durch Michael Otto in Persona, der das schon in den 80er Jahren, also mein Bereich wurde 1986 bereits gegründet, sich dem Thema widmet und weil es wirklich auch komplett oben, also unser Vorstand wird nach Nachhaltigkeits-KPIs schon lange incentiviert. Auch die Geschäftsführung von Konzerngesellschaften werden auch incentiviert nach Nachhaltigkeitsthematiken. Ist das mittlerweile so durchdrungen im Konzern? Und wir haben in der Strategie, die wir aktuell haben, auch, das hatte ich ja vorhin gesagt, diese eigene Säule, die wir Empowered Employees nennen bei uns. Und das ist ein ganz eigenes Themenfeld in der Nachhaltigkeitsstrategie, wo sich die Konzerngesellschaften auch Themen überlegen, wie sie ihre Mitarbeitenden abholen, wie sie das Thema weiter nach vorne treiben. Und wir haben beispielsweise im letzten Jahr jetzt sehr erfolgreich Nachhaltigkeitstage veranstaltet, digital unsere Corporate Responsibility Experience 23, die wir auch neben, also für die Mitarbeiter ganz viel gemacht haben, aber auch geöffnet haben. Dann gibt es Aktionen, die auch von Mitarbeitenden entstehen. Im Bauerversand ist der digitale Datenputz entstanden, wo sich Kolleginnen überlegt haben aus der IT, Mensch, wir haben noch so viel Datenmüll, das ist ja alles CO2 quasi, lass uns doch mal putzen und aufräumen und löschen. Und da kann man enorme Mengen an CO2 mit einfach sparen. Das fanden dann andere Kolleginnen. Wir haben immer so Experten-Circle von allen Konzerngesellschaften zu den einzelnen Themen. Das haben die Kollegen dann von anderen Konzerngesellschaften gehört, haben gesagt, super, das machen wir auch. Dann haben wir es gruppenweit gemacht und dann haben wir das in die DR-Initiative der Bundesregierung mit eingebracht. Dann sind andere Unternehmen, Microsoft ist, glaube ich, mit draufgesprungen, die Telekom ist mit draufgesprungen, haben gesagt, das wollen wir auch machen. Und so, das ist nur ein kleines kleines Beispiel, ja, wie einzelne Mitarbeitende was bewegen können, was dann in dem Fall echt große Wellen schlägt und durch den ganzen Konzern geht. Und dann denken die Leute, ja, wow, cool, ich kann ja was tun. Ne? Oder wir haben eine Good Community zum Austausch für solche Nachhaltigkeitsthemen. Wir haben ein digitales Weiterbildungstool, Masterplan, das ist eine Lernplattform, wo jeder Kollegin, jeder Kollege so und so viele Stunden im Jahr lernen muss. Da sind Lernpfade zum Thema Nachhaltigkeit drauf, die wir gestaltet haben, dass sie auch wissen, was ist die Strategie, welche Ziele verfolgen wir als Otto-Gruppe. Wir haben ein Videoformat, was Alexander Birken immer macht, regelmäßig. Das heißt In a Nutshell mit meinem Kollegen Thomas Vogt aus der Kommunikation. Und auch da bringt Alexander das Thema Nachhaltigkeit dann auch mit rein. Wir haben das Thema integriert in Führungskräfte-Trainings. Wir haben ein Top-Executive Development Program, wo sich die Kollegen, das sind wirklich die zukünftigen Top-Manager des Konzerns quasi, die weitergebildet werden, die sich reale Cases aus dem Nachhaltigkeitsbereich überlegen müssen, was für ein Geschäftsmodell man vielleicht entwickeln kann nach vorne oder so. Und du siehst, glaube ich, dass das komplett im gesamten Konzern verankert ist, so gut wie es geht. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich habe wirklich das Problem, dass Leute sagen, ich sperre mich oder irgendwie so, oder was soll denn der ganze Quatsch so ungefähr? Das habe ich wirklich in den letzten 3-4 Jahren noch nie gehört, muss ich sagen.
Toll, wird man sich dann vielleicht da auch nicht unbedingt immer getrauen. Aber das klingt ja trotzdem wirklich sehr, 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 sehr gut. Und an dem merkt man auch so schön diesen Spruch an, in dir muss brennen, was du bei anderen willst, entzünden. Man merkt die Leidenschaft, die da dahinter steht. Und jetzt hast du ja ganz begeistert auch von euren Aktivitäten erzählt. Gibt's trotzdem auch so andere, du schaust ja immer über den Tellerrand schon per Definition, gibt's andere Handelsunternehmen, wo du sagst, oh ja, also die sind vielleicht bei dem einen oder anderen guckt doch noch weiter, da kann ich mir was abgucken für die eigene Organisation.
Also jemand direkt mit uns zu vergleichen, ist total schwierig, weil man muss, glaube ich, auf die Themenfelder dann blicken, weil das so vielfältig ist. Ja, und wer ist die Benchmark bei uns jetzt vielleicht in puncto Möbel? Würde ich mich eher vergleichen mit IKEA. Ja, was machen die? Was sind deren Benchmarks? Wie weit sind die? Wie weit sind wir? Und das vielleicht miteinander einwerten. Und Unternehmen setzen ja oft auch verschiedene Schwerpunkte. Und es gibt schon einige Unternehmen, die sich wirklich auch schon seit Jahren mit Nachhaltigkeit in ihren Lieferketten auseinandersetzen. Aber je größer ein Unternehmen wird, ja, und je internationaler ein Unternehmen ist, je vielfältigere Geschäftsmodelle in einem Unternehmen gebündelt sind, desto schwieriger ist das natürlich. Aber wer da vielleicht viel schon gemacht hat, ist Patagonia oder auch der Avocado Store, den es ja gibt, oder auch VD oder als große Brand vielleicht auch Adidas. Die waren sehr, sehr früh in der Lieferkette weltweit schon aktiv. Hier vielleicht in Hamburg, Viva Con Aqua, ich weiß nicht, ob man das haben ja ein super gesellschaftliches Engagement, haben mehr den Fokus darauf. Und so ist das sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich.
Super spannend, also da wirklich immer ins Detail reinzugehen. Aber du kannst ja schon auch, glaube ich, Unternehmen ermutigen, wirklich auch die Chancen zu sehen. Ich erlebe die Diskussion ja häufig, Lieferketten-Sorgfaltsgesetz eher Last, bürokratischer Aufwand, Hürde, wenig dann, dass man sich auch mit den Chancen beschäftigt, sich mit Nachhaltigkeit dann auch intensiv auseinanderzusetzen. Erlebst du eure Position, deine Position jetzt noch so als eine eher exotische jetzt in der Handelslandschaft? Also diejenigen, die verstanden haben, das kann ja dann auch eine Chance sein. Neue Geschäftsmodelle hatten wir ja eben auch thematisiert. Erlebst du das noch eher als exotisch und die meisten doch so, alles dieser ganze bürokratische Aufwand und am Ende des Tages, kennen wir ja auch von den Konsumenten, kommt dann ein Stempel drauf, da weiß ich dann auch nicht, ob es besser oder schlechter ist als vorher.
Ich glaube, das Ganze dreht sich gerade so ein bisschen und das Thema Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Thema Compliance auch, ja, und wird immer mehr Vorschrift und wird damit auch nach vorne zur sogenannten License to Operate, sage ich immer. Ja, also ich glaube, wenn man sich nicht so aufstellt mittlerweile, und du hast auch Reportings angesprochen, die man auch sehr kritisch betrachten kann, wenn du einmal linksrum, einmal rechtsrum, einmal obenrum, einmal untenrum und nochmal linksrum, irgendwie immer das gleiche Report. Und von Reportings wird ja auch die Welt nicht besser, muss man ja ganz ehrlich sagen, erstmal per se. Aber ich glaube schon, dass das ganze Thema für die nächsten Jahre wirklich, dass man sich so aufstellen muss als Unternehmen, weil man sonst in Zukunft nicht mehr überleben wird oder keine Zukunft hat. Davon bin ich überzeugt.
Wenn wir nach vorne schauen, auf die Zielgruppe blicken, die ja jetzt auch heranwächst, sehen wir in unseren Studien ganz klar, die jungen Leute beschäftigen sich noch intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ja, die haben ja auch mehr Zukunft vor sich als ich zumindestens. Die beschäftigen sich wirklich intensiv damit. Sie sind im Moment nicht immer in der Lage, dem dann auch durch den entsprechenden Kaufvorgang dann hier dann auch Ausdruck zu verleihen und kaufen dann doch günstig. Würdest du sagen, das ist eigentlich die stärkere Entwicklung? Weil auf der anderen Seite sehen wir ja jetzt hier im E-Commerce sehr stark Shein, Temu, gerade auch bei jungen Leuten sehr stark, die ja ganz offensichtlich dann jetzt da weniger nachhaltige Bedenken jetzt dann auch offensichtlich haben.
Also das ist wirklich, du sprichst das genau auf den Punkt an, weil die Generation, die eigentlich sagt, auf die Straße geht, Fridays for Future, Nachhaltigkeit ist mir wichtig und so, sind die, die durch Social Media massiv über Shein und Temu und so getrackt werden und dort auch einkaufen. Das ist wirklich mir fällt der Begriff jetzt nicht ein. Das hat mal irgendjemand mit einem ganz tollen Wort zusammengefasst, wie diese Split Split Personality oder irgendwie sowas zu verstehen ist aus psychologischer Sicht, ja, und das ist einfach so. Wenn wir auf unsere Zielgruppen gucken, dann ist das eine schwierige Frage, weil wir haben ja so unterschiedliche Geschäftsmodelle mit so unterschiedlichen Zielgruppen, wenn ich da auch jetzt mal auf die Zielgruppe zu sprechen komme. Und da, um die Kunden und Kundinnen zu verstehen, weil uns das natürlich wichtig ist, um zu erfahren quasi, was sie in Bezug auf unsere Produkte, Services und so, was ihnen da entlang der sogenannten Customer Journey wichtig ist. Deswegen sammeln wir immer Customer Insights über Umfragen oder wir gucken uns das Nutzungsverhalten in den Shops auch sehr, sehr genau an, um daraus Schlüsse zu ziehen. Und unser Anspruch ist letztendlich, die jeweilige Zielgruppe über unsere Services und über unser Nachhaltigkeitsversprechen auch anzusprechen und den Anteil nachhaltiger Produkte zu erhöhen. Sei es jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt auf Otto oder Bonprix gucke, zirkuläre Kollektionen, die komplett kreislauffähig sind, anzubieten. Oder in den Shops Kennzeichnungen vorzunehmen, welche Produkte denn mit Icons und einer Erläuterung, dann steht das genau detailliert da drin, mit was für Material, aus was für Material bestehen, welches Merkmal sozusagen das Produkt zu einem etwas nachhaltigeren Produkt macht. Und dafür gibt es dann auf Otto zum Beispiel 9 Kategorien, die wir entwickelt haben, die darstellen, welches Merkmal aus welchem Grund weshalb nachhaltig ist. So. Und da spielen auch die ganzen Zertifikate mit rein, die es gibt, die geprüft sind natürlich. Oder dann gibt es beispielsweise Richtung Kundinnen und Kunden auch gewisse Bonusprogramme, die Limango hat, die Otto Up hat. Es gibt bei Shigo, das ist ja für Übergrößen, so eine sogenannte Passt-Mir-Garantie für Kundinnen, wenn sie dort einkaufen. Das ist auch übrigens total wichtig, den Kundinnen das Produkt so gut wie es geht zu beschreiben, dass sie sich beim Einkaufen online so gut wie es geht vorstellen können, was sie bekommen, weil das reduziert die Retouren automatisch und weniger Retouren sind natürlich für uns auch total von Vorteil. So. Oder jetzt mal anders, Hermes, ne, hatte ich ja schon erzählt, in der Logistik dann Green Delivery in ganz Hamburg und in den nächsten Jahren wollen sie die 85 größten Städte bis Ende 25 emissionsfrei in Deutschland beliefern. Und das sind dann die Themen, die dann clustern zu den Geschäftsmodellen halt, ne?
Jetzt muss ich dich eins noch hier fragen, bevor wir auf die Abschlussrunde gehen. Das Thema Zertifikate. Wir hatten damals, weiß ich noch, für die Rewe dann das Thema uns Bio-Gütesiegel uns mal angeschaut. Ich glaube, wir sind damals auf mehrere hundert Siegel hier gekommen. Was natürlich dann passiert ist beim Konsumenten, versteht es nicht mehr. Und gut, da ist eh überall das Gleiche dahinter. Häufig zumindest sagt er das. Gerade bei Fashion erlebe ich ja oft dann die Diskussion, am Ende des Tages sind das ja alles die gleichen Fabriken. Einmal kommt halt ein Markenlabel drauf und einmal geht's No Name über irgendeinen anderen Kanal drauf. Glaubst du, dass wir da jetzt so langsam auch mal besser werden in der Kommunikation, klarer werden, dem Konsumenten auch besser jetzt als Händler, Hersteller klar machen können, was da
ist, wir sehen ja schon Fortschritte. Also wenn ich an Ampelsysteme denke, hat sich doch dann auch jetzt viel, viel getan. Das, was dem Konsumenten ein bisschen schwerer machen, zumindest zu sagen, hier, das ist ja häufig auch ein Alibi-Argument, dass man sagt, gut, okay, wenn alles das Gleiche ist, dann kann ich ja gleich das Günstigste kaufen.
Ja, obwohl es macht ja schon Unterschiede, was für ein Zertifikat oder was für ein Label du bei Baumwolle, zum Beispiel GOTS oder Cotton Made in Africa oder so benutzt. Und das macht ja schon einen Unterschied. Und man muss dem Konsumenten natürlich schon die Möglichkeit bieten, reinzugucken, was ist denn da besser oder ne, und das, den Trust da drin auch zu entwickeln. Hey, wenn ich das kaufe, ein Produkt damit, dann tue ich was Gutes. Ne? Und die Verbraucherschutzzentralen hatten ja da auch mal dieses Thema aufgemacht und dass man einfach nachhaltig dran pappen kann. Das hat ja eine Zeit lang war ja fast jedes Produkt klimaneutral oder nachhaltig, wo man auch sagen, hey, kann doch gar nicht sein. Da haben sie einen Riegel vorgeschoben, in dem sie gesagt haben, du darfst das nicht mehr nachhaltig labeln einfach so, sondern du musst in der Tiefe beschreiben, was ist denn genau nachhaltiger an dem Produkt. Man muss das nachweisen bis ins Detail. Und deswegen haben wir bei Otto diese neuen Kategorien entwickelt, dass wir, in denen wir dann, nach denen wir clustern und im Detail sagen, was macht es denn jetzt hier besser, dieses Produkt. Auf der anderen Seite sagen die Kundinnen und Kunden aber, die hätten am liebsten, ich weiß nicht, ob du das mit Ampel meintest, ja, aber sowieso Nutri-Score oder sowas, 1-5, ja, ganz einfach. Oder sie möchten sogar eigentlich sogar die Verantwortung an die Wirtschaft abgeben und sagen, wenn ich bei dir bei Otto einkaufe, dann weiß ich, ihr macht das schon richtig so. Ne? Das ist die Vorstellung. Und da ist so ein bisschen so eine Diskrepanz da zwischen dem, was dann gesetzlich vorgeschrieben ist und wie man es machen darf und machen muss, um nicht abgemahnt zu werden oder des Greenwashings, was ja auch keiner möchte. Ne? Ich finde das vollkommen richtig, weil das war in der Zeit lang wirklich ja gruselig, was da alles als nachhaltig deklariert worden ist, was gar nicht sein kann.
Tobias, wir müssen leider, ich könnte noch ewig mit dir über dieses spannende Thema diskutieren. Wir müssen leider schon so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Wenn wir nach vorne schauen, das wird ja auch immer schwieriger hier dann einzuschätzen. Aber bleiben wir mal beim Jahr 2024. Was ist so euer wichtigstes, wenn man das sagen kann, euer wichtigstes Ziel oder eure wichtigsten Ziele für dieses Jahr? Ich könnte mir vorstellen, dass es viel mit Kreislaufwirtschaft zu tun hat, weil wir ja da sagen, da kommen ja zwei Entwicklungen zusammen. Kunden schauen auf den Preis verstärkt und Kunden wollen nachhaltig einkaufen. Und wir sehen ja, dass Secondhand ist tatsächlich jetzt gesellschaftlich, glaube ich, auch total akzeptiert. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Schwerpunkt liegt. Aber ich möchte dich natürlich nicht beeinflussen.
Das Thema Kreislaufwirtschaft ist ein Riesenthema und das Thema Klimaschutz ist ein Riesenthema. Aber das soll nicht die anderen Themen abwerten in irgendeiner Form. Ja, also Menschenrechte in der Lieferkette, aber da kommt so viel gesetzlich jetzt gerade auch oder ist gekommen über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland. In der EU sind wir da ja gerade noch, ist es auf der Kippe oder wird in die nächste Legislatur jetzt verschoben sozusagen. Und das ist auch, also eigentlich sind die Themen alle wichtig, muss ich sagen. Ja, ich kann da gar nicht jetzt eins besonders hervorheben. Woran wir jetzt gerade besonders arbeiten, ist, dass wir nochmal unsere Strategie nochmal weiterentwickeln, anpassen, auch an die Reporting-Herausforderungen und auch an die wesentlichen Impacts unter Berücksichtigung des Anspruches von unseren Gesellschaftern natürlich auch und auch unter den zunehmenden regulatorischen Anforderungen, die wir ja haben. Und was das Thema Klima angeht, sind wir kurz vor Validierung durch die Science-Based Targets-Initiative. Da haben wir uns ein SBT gesetzt. Das ist quasi ein wissenschaftlich basiertes Klimaziel. Wir möchten bis 2045 Netto-Null-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette haben. Das ist ein Riesenvorhaben. Und das mit wissenschaftlichen Zielen und wissenschaftlichen geprüften Schritten, die wir schaffen sozusagen. Und das wurde jetzt gerade oder wird gerade in der Endphase der Validierung. Und wenn wir das Go kriegen, dann geben wir da auch richtig Gas.
Ja, wow, 2045 ist natürlich ein langfristiges Ziel, was ihr habt. Auf soweit möchte ich dich jetzt gar nicht festnageln, aber wir blicken auf das Jahr 2024 und so auf die Zielgerade kommt. Was sind so eure großen Ziele jetzt für dieses Jahr? Was würdest du sagen? Ist es tatsächlich das Thema Kreislaufwirtschaft, was so ganz stark im Vordergrund vielleicht steht? Die Entwicklung auch noch mit Preis aufgreifen, die Preisfokussierung, Secondhand, merken wir ja, ist tiefer denn je.
Kreislaufwirtschaft, Klima, Menschenrechte. Das sind die großen großen Themen. Woran wir konkret arbeiten jetzt, ist, dass wir unsere Strategie anpassen, die Ziele nochmal anpassen mit Blick auf die wesentlichen Impacts, die wir als Unternehmen haben. Natürlich den Anspruch von unseren Shareholdern, Professor Michael Otto und Benjamin Otto, dabei berücksichtigen und aber auch uns den zunehmend regulatorischen Anforderungen stellen und uns da gut aufstellen, dass wir gut gewappnet sind. Und ganz konkret, wir haben uns zum SBT verpflichtet. Das ist ein Science-Based Targets in Bezug auf den Klimaschutz. Da geht es darum, im Einklang mit 1,5 Grad Pariser Klimaabkommen sozusagen bis, jetzt springe ich nach 45, netto null zu haben, ja, und da die ersten Schritte zu gehen, gerade sich die Scope 3 Emissionen, das ist die vor- und nachgelagerte Lieferkette, anzuschauen, wo wirklich enorme Herausforderungen alle Unternehmen haben. Das sind so die nächsten großen Meilensteine, die wir angehen.
Ach ja, 2045, da ist wirklich die Langfristperspektive. Darauf möchte ich jetzt gar nicht hier festnageln, sondern lass uns mal überlegen, wenn wir uns jetzt in 6 Jahren, 2030, das ist dann bei euch ein Mittelfristziel, wenn wir uns da treffen und wir blicken so zurück auf diese 6 Jahre, die dann passiert sind. Was wird sich verändert haben bei euch und vielleicht auch ganz generell in der Branche?
Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit fester Bestandteil aller Bereiche im kompletten Konzern sein muss, eine Selbstverständlichkeit sein muss, weil es nach vorne die License to Operate wird. Und ich glaube, dass das Thema Regulation, Gesetze noch weiter kommen wird, wo man sich aufstellen muss, einfach nach vorne, und dass Unternehmen, die das nicht tun, nach vorne keine Chance haben werden, vernünftig Geschäftsmodelle zu betreiben.
Das ist so ein schönes Bild, Tobias. Das möchte ich jetzt einfach dann auch so stehen lassen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine vielen spannenden Insights, die du uns hier gegeben hast. Dankeschön. Ich freue mich schon aufs nächste Wiedersehen und dann können wir ja schon diskutieren, was auch kurzfristig sich so alles getan hat. Das ist ja doch sehr, sehr dynamisch aktuell, auch die Entwicklungen, die wir da sehen. Vielen Dank, Tobias.
Ja, dir vielen Dank fürs Gespräch, Kai.
Das war die heutige Handelbar mit Professor Dr. Tobias Wollermann, bei der Otto Group verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar. Dann wird Rocco Bräuninger bei uns sein, Deutschlandchef von Amazon. Bis dahin, abonniert diesen Podcast, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.